Generation Strom, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Generation Strom, der Podcast. Hier ist Valentin.
Und hier Markus.
Heute geht es mit dem zweiten Teil des Berichts vom Genfer Automobilsalon weiter.
Genau, ja, und wir steigen einfach direkt ein, und zwar mit der dritten und letzten Halle der Messe. Und da stand gleich kurz nach dem Eingang, ein sehr interessantes Fahrzeug, zumindest antriebstechnisch, und zwar die Gumpert Natalie, ein Sportwagen aus Ingolstadt. Und ja, vielleicht kennt der ein oder andere den Gumpert noch, und zwar ist das der Firmengründer Roland Gumpert, und der hatte bereits vor einigen Jahren, 2005 war es, eine eigene Automarke gegründet, die auch einfach Gumpert hieß, und hatte damals in Thüringen zusammen mit dem Audi-Tuner MTM einen Sportwagen entwickelt, einen Supersportwagen, den Apollo, der damals noch von einem Verbrenner angetrieben wurde, einem V8-Motor. Und das Unternehmen ging allerdings nach ein paar Jahren pleite. Und jetzt hat eben Roland Gumpert nochmal ein weiteres Unternehmen gegründet. Und wenn man sich dann den Firmennamen anschaut, der lautet Gumpert Iways, dann deutet das schon mal darauf hin, dass da noch eine zweite Firma ihre Hände mit im Spiel hat und Geldgeber ist. Doch über die können wir vielleicht gleich nochmal genauer diskutieren, nachdem wir die Natalie uns mal genau angeschaut haben, also den Sportwagen von der Firma Gumpert. Mhm. Und zwar das Besondere bei dem Fahrzeug ist, dass es eine Brennstoffzelle enthält. Sonst auf der Messe nicht so viel mit Brennstoffzellen zu sehen. Aber die Natalie hat eine Brennstoffzelle, allerdings eine relativ kleine mit nur 5 Kilowatt Leistung. Und ja, der Hauptantrieb läuft letztendlich auch immer noch über eine Batterie, die zumindest das, was mir in dem Messestand gesagt hat, wurde, 70 Kilowattstunden aufweist. Und die versorgt dann bis zu 4 E-Motoren, wovon jeweils 2 an der Vorderachse und 2 an der Hinterachse angebracht sind, die dann irgendwas zwischen 300 bis 600 Kilowatt leisten sollen. So steht es zumindest ja auch im Prospekt.
Genau, ich habe ja jetzt hier nur den Prospekt vorliegen. Ich war ja nicht auf der Messe selbst, aber die Brennstoffzelle ist ja laut Prospekt auch keine gewöhnliche Brennstoffzelle im Sinne von, man tankt Wasserstoff und es kommt Strom raus, sondern eine Methanol Power Cell steht hier. Das heißt, betankt wird das Fahrzeug dann mit Methanol, nicht mit Wasserstoff. Und Methanol würde ich ja jetzt eher vergleichen mit gewöhnlichem Benzin oder Dieselkraftstoff. Man kann es praktisch bei normaler Temperatur tanken und es besteht auch keine Explosionsgefahr und so. Aber durch die chemische Reaktion, die dann stattfindet, bei der dann der Strom rauskommt, entsteht halt nicht nur Wasser, sondern auch CO2 beziehungsweise Wasserstoff und CO2. Und der Wasserstoff kann dann wieder zu Strom gemacht werden und zu Wasser. Aber damit ist es halt nicht lokal emissionsfrei, das Fahrzeug. Man kann zwar das Methanol irgendwie CO2-neutral produzieren, aber da, wo das Auto fährt, kommt letztendlich CO2 hinten raus.
Ja, genau, ist richtig. Also es ist halt der Vor- und Nachteil von so einer Methanol-Brennstoffzelle. Also man hat den bei einer Methanol-Brennstoffzelle, den sogenannten Reformer, in der eben diese Reaktion stattfindet. Auf der einen Seite spare ich mir eben das ganze Thema mit dem Betanken. Normalerweise wird ja Wasserstoff in Hochdrucktanks mit bis zu 700 Bar gespeichert. Das ist sehr aufwendig und sehr teuer und auch bei der Tankstelle nachher, bei so einer Wasserstofftankstelle, ist es sehr aufwendig, diesen Druck immer aufzubauen, um den Wasserstoff zu speichern. Das spare ich mir an der Stelle. Also ich kann dann einen normalen Tank verwenden und verbauen, kann wie gesagt auch die mehr oder weniger vorhandene Infrastruktur mit leichten Anpassungen nutzen. Auf der anderen Seite ist es eben nicht 100% CO2-neutral, wobei man natürlich zugutehalten muss, der CO2-Ausstoß ist immer noch sehr gering. Also Gumpert spricht hier von 30 bis 40 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist immer noch sehr, sehr niedrig verglichen mit Verbrennern und selbst mit Plug-in-Hybriden. Sehr geringer, sehr guter Wert. Zumal der ja kontinuierlich wirklich ausgestoßen wird. Also es gibt da keine Spitzenlast oder ähnliches, weil die Brennstoffzelle mit ihren 5 Kilowatt, die läuft einfach die ganze Zeit kontinuierlich durch. Und egal, ob ich jetzt mit dem Auto 200 fahre oder 30 in der Stadt, das ist egal, weil lange wie die Brennstoffzelle läuft, kommen eben 30 bis 40 Gramm pro Kilometer raus.
Mhm. Wobei ja die Leistung, die aus der Brennstoffzelle dann rauskommt, auch nur 5 kW sind. Das heißt, damit kann ich dann auch gar nicht 200 fahren, sondern nur, hier steht 50 im Notbetrieb, wenn die Batterie leer ist. Das heißt, hauptsächlich wird die Energie ja immer noch aus der Batterie gespeist.
Absolut, ja. Also das Fahrzeug ist eigentlich eher ein, eigentlich ist es ein BEV, also ein batterieelektrisches Fahrzeug, was halt noch eine Brennstoffzelle als kleinen Range Extender drinne hat. Und ja, jetzt kann man vielleicht mal kurz überschlagen, wenn ich mit dem Auto 3-4 Stunden unterwegs bin. Pro Stunde lade ich bei 5 kW 5 Kilowattstunden nach. Bei 3-4 Stunden Fahrt wären das 20 Kilowattstunden. Jetzt ist aktuell in dem Fahrzeug eine 70 Kilowattstunden Batterie verbraucht. Wenn ich da so nochmal 20 Kilowattstunden oben drauf packe, habe ich im Prinzip nach 4 Stunden Fahrt den Effekt von einer 90 Kilowattstunden Batterie. Das Fahrzeug selber hat einen 90 Liter Tank. Das ist jetzt sicherlich auch nicht so unrealistisch, bei, wenn ich den ganzen Tank rausschmeißen würde und die Brennstoffzelle anstattdessen eine Batterie einbauen würde, eine größere, dann könnte ich auch gleich auf 90 oder 100 Kilowattstunden vielleicht kommen und würde mir den ganzen Kram, muss ich jetzt mal so sagen, mit der Brennstoffzelle sparen. Und ja, so schön wie es auch ist mit Methanol, letztendlich gibt es das nirgendwo zu tanken.
Das heißt, es ist eher so eine Art Feldstudie. Man kann sowas machen und ist mal was anderes. Stand heute aber eher kein anwendbares Prinzip, oder?
Ja, also darauf angesprochen hat halt der Ingenieur, der da am Stand stand, auch gesagt, ja, das Problem kennen Sie und Sie arbeiten auch daran, einen Partner zu suchen, mit dem ein Netz aufgebaut wird. Ja, ob Sie da, also für dieses Fahrzeug, das soll nachher 400.000 Euro kosten, da wird sicherlich nicht so mega viele Kunden für geben. Also nur darauf zu hoffen, dass für dieses Fahrzeug ein Netz aufgebaut wird, ist, glaube ich, unrealistisch. Aber vielleicht, wie gesagt, der Firmenname Gumpert Eyeways deutet dem darauf hin, dass ja da noch ein zweiter Player im Spiel ist. Vielleicht hat der ja mal die Macht dazu, das zu nutzen. Und ja, im Prinzip können wir da auch gleich auf die Firma Eyeways eingehen. Das ist eine chinesische junge Automarke, hat bereits über 1000 Mitarbeiter und hat auch ordentlich Geld eingesammelt. Und die haben auf demselben Messestand einen SUV gezeigt, den U5 oder U5 Ion heißt er eigentlich. Und ja, ein klassisches SUV, würde sagen, durchaus gefällig, also fällt weder negativ noch besonders, also ja, sehr unauffällig eben. Das ist jetzt auch keine absolute Schönheit, aber durchaus kann man sich vorstellen, damit rumzufahren. Und der soll mal unter 30.000 Euro kosten, was ja wirklich ein sehr attraktiver Preis wäre. Für ein SUV so in der Größe von einem, ja, VW, wer ist der, Tiguan im Prinzip. Und ja, 560 Kilometer Reichweite soll der haben, wobei die Chinesen meistens nach NEFZ die Reichweite angeben, also nach WLTP sind es wahrscheinlich ja dann 400, vielleicht 450 Kilometer, was immer noch ordentlich ist. Und ja, das Fahrzeug mit 140 Kilowatt Antriebsleistung reicht, denke ich, auch aus. Also insgesamt ein ganz stimmiges Paket, sah auch sowohl innen recht modern aus. Also wenn das die Firma schafft, so auf den europäischen Markt zu kommen, was wirklich der Plan ist, könnte das ein attraktives Fahrzeug hier werden.
Aber das war ein reines batterieelektrisches Fahrzeug ohne Brennstoffzelle, oder?
Richtig, genau. Das war rein batterieelektrisch. So wie ich Gumpert richtig, wenn ich so richtig verstanden habe, gibt es zumindest die Überlegung, dann auch Brennstoffzellen als Range Extender einzusetzen in Fahrzeugen von Eyeways. Vielleicht auch nicht in Deutschland, sondern vielleicht auch in China. China geht inzwischen auch, steckt auch viel Geld in die Brennstoffzellenforschung. Und vielleicht ist es da auch ein Konzept. Wie gesagt, aktuell hat die Brennstoffzelle nur 5 Kilowatt gehabt. Der Plan ist, die auf 10 bis 15 Kilowatt hochzubringen. Ich denke, dann wird auch eher ein Schuh draus. Und im Gegenzug soll eben auch die Batterie dann kleiner ausfallen. Also sowohl bei der Natalie, als wäre natürlich dann auch denkbar bei diesen SUVs, dass ich eigentlich nur mit einer kleinen Batterie rumfahre, mit der ich vielleicht 200 Kilometer schaffe. Und wenn es dann auf die Langstrecken geht, dann benutze ich ja meine Methanol-Brennstoffzelle. Und als Reichweitenverlängerer. Und bei 15 Kilowatt, da dürfte dann auch genug Leistung nachgeschoben werden, um wirklich hohe Reichweiten damit zu erzielen.
Genau, also ich kann mir vorstellen, mit 15 Kilowatt kann man mit so einem Fahrzeug vielleicht auch schon 80, 100 fahren, mit konstanter Leistung, wenn man nicht beschleunigt oder so.
Genau, ja, das halte ich auch für realistisch. Also so knapp 100 müssten eigentlich damit drin sein, je nachdem, wie effizient natürlich nachher das Fahrzeug ist. Genau, also jetzt kommen wir ja im Prinzip auf dem Stand ein, eben einmal die Natalie als ja, Sportwagen oder Supersportwagen und eben das doch eher bodenständige SUV von iWays, die wie gesagt dann auch, denke einiges an Geld für die Firma von Gumpert zur Verfügung gestellt haben. Und ja, von da ging es dann weiter zu einem sehr bodenständigen Fahrzeug, vielleicht sogar zu dem bodenständigsten auf der Messe, und zwar zur Firma Ego, die ja dort den Live gezeigt haben. Und das ist ja die neue Automarke aus Aachen, gegründet von dem Professor Dr. Schuh. Und die Produktion läuft jetzt demnächst an. Und beziehungsweise das Fahrzeug soll auch noch dieses Jahr dann ausgeliefert werden. Es dürfte jetzt auch nicht mehr allzu lange hin sein.
Kleiner Funfact am Rande. Ich habe gehört, Aachen ist die Stadt in Deutschland mit den meisten ansässigen Automobilherstellern inzwischen. Weil die praktisch den Street-Scooter haben, Ego. Und es gibt noch eine dritte Auskopplung von der RWTH Aachen, die jetzt auch ein Kleinfahrzeug entwickelt haben. Das heißt, die haben 3 Automobilhersteller. Damit ist Aachen in Deutschland die Automobilhauptstadt, sozusagen, wenn man nach der reinen Zahl der Firmen geht, nicht nach der Zahl der produzierten Autos.
Ja, zumindest noch nicht. Spielt vielleicht die Produktionszahl noch nicht so eine hohe Rolle, aber ich meine, Street Scooter wächst ja auch weiter und ich denke, der Ego, der wird auch ja auf eine ganz ordentliche Stückzahl kommen. Wobei natürlich das Konzept bei dem Fahrzeug, also vielleicht für die, die den noch nicht gesehen haben, es ist ein kleines Stadtfahrzeug, ja, so in einer Größe von einem bisschen größer als ein Smart. Sieht ein bisschen, hat so ein bisschen sportliche Front. Also der Gründer, Dr. Schuh, der sagte mal, so ein bisschen wie ein Porsche sieht das von auch vorne aus und ja, kann man da drin erkennen, wenn man möchte.
Mit viel Fantasie.
Bisschen Fantasie vielleicht, ja, aber passt schon ein bisschen. Und hat dann hinten so eine Glasheckklappe. Also wirkt eigentlich insgesamt recht gefällig, auch ganz knuffig. Das Fahrzeug wurde da eben ausgestellt in einer fast seriennahen Variante. Dazu noch eine Sportversion, wobei die Sportversion eben wirklich eine reine Studie war und würden sich halt mal anhören, wieso die Resonanz ist. Ist aktuell noch nicht geplant, aber könnte natürlich sein, dass es da von dem Fahrzeug auch mal eine sportliche Variante nachher gibt. Ansonsten war bei dem Fahrzeug, also ich habe es mir ein bisschen genauer angeschaut, weil es ja wie gesagt kurz vor Serien war. Und im Detail, ja, waren schon noch einige Verarbeitungsschwächen oder Mängel, wo ich jetzt eigentlich gedacht hätte, naja, so kurz vor Serie könnte das auch schon ein bisschen besser aussehen. Ja, mal schauen, ist ja auch ein Startup, kleine Firma, die da sehr schnell und agil ist, ob da noch ein bisschen mehr Qualität zu erreichen ist. Ja, auch beispielsweise, ich habe da mal die Ladeklappe aufgemacht, die wirkt halt so, als wenn die jeden Moment abbrechen würde. Also das könnte ein bisschen solider sein. Ich bin auch ein bisschen skeptisch. Auch wenn ich das Auto an sich echt cool finde, weil es, wie gesagt, schaut echt gut aus. Es reicht für eine Stadt völlig aus. Es hat 4 Sitze. Im Gegensatz halt zum Smart, der eben nur 2 hat, beziehungsweise der V4, der dann eben doch wieder deutlich größer ist.
Ja. Sind die 4 Sitze vollwertig nutzbar oder ist das so ein bisschen wie bei diesem Toyota IQ?
Nee, es sind schon 4 Sitze, aber ja, wer vielleicht früher mal einen Renault Twingo hatte, der wird es kennen. Also es ist sehr ähnlich vom Konzept auch.
Ja.
Vom Sitzplatzkonzept wie beim ersten Renault Twingo. Ja, wie gesagt, auch was auch vielleicht interessant ist, Fahrzeug wird anders hergestellt, als es sonst klassischerweise Autos sind. Normalerweise hat man einen großen Rohbau, also ein großes Presswerk, in dem man die Teile herstellt, aus denen nachher der Rohbau gemacht wird. Der Rohbau ist im Prinzip das Grundgerüst des Fahrzeugs.
Ja, das Skelett sozusagen.
Das Skelett, genau. Da werden die ganzen Bleche eben zusammengeklebt und genietet und geschweißt. Und dann wird, wenn der Rohbau fertig ist, dann kommt eben die ganze Innenausstattung rein und der Antrieb und so weiter. Und Achsen und Motoren, Batterie. Und am Ende macht man eben dann noch die Klappen dazu, also
Verkleidungen,
so. Türen, Stoßfänger und so weiter. Und so wird klassischerweise ein Auto gebaut. Und beim Ego setzt man auf einen Rahmen aus Aluminiumprofilen, die dann verklebt und vernietet werden. Und die Karosserie besteht aus durchgefärbtem Kunststoff. Und das ist auch ein bisschen wie beim Smart. Der hat ja diese sogenannte Tridion-Sicherheitszelle, die wirklich aus Stahl besteht. Aber die ganzen Farbelemente, die sind einfach Kunststoffteile, die auch durchgefärbt sind. Ein Thermoplast ist das letztendlich, der da verwendet wird. Und das lässt sich halt auch sehr günstig herstellen. Der große Vorteil, ich brauche dafür eben kein Presswerkzeug. Weil diese Presswerkzeuge für ein Presswerk, die sind enorm teuer und die lohnen sich nur bei einer sehr, sehr hohen Stückzahl. Also wenn ich es auf viele, viele Fahrzeuge umlegen kann, diese Komponenten.
Aber die sind dann, wenn sie aus Kunststoff sind, wahrscheinlich im Spritzgussverfahren hergestellt. Das heißt, da wird es irgendwelche Spritzgusswerkzeuge dann dafür auch geben, oder?
Ja, irgendein Werkzeug braucht man, aber das ist anscheinend deutlich günstiger als eben so ein großes Presswerkform.
Ja.
Die Pressen für so ein Presswerk sind auch sehr teuer.
Ah ja, stimmt, ja.
Ja, und die muss ich auch auslasten. So ein Presswerk lohnt sich wirklich nur bei einer richtig hohen Stückzahl. Von daher, also vielleicht kleiner Funfact am Rande auch, Firma Porsche, die hat jetzt erst seit kurzem ein eigenes Presswerk. Vorher wurden die Teile immer zugeliefert, also in Zuffenhausen. Das heißt, obwohl Porsche ja auch schon durchaus gar nicht mehr so eine kleine Stückzahl hat bei den Sportwagen, hat man bis vor kurzem eben die Teile auch einfach zugeliefert bekommen von anderen Firmen.
Ja, interessant.
Genau, also der Ego, ja, wenn man hier auch mal aufs Prospekt guckt und sich die Preise dann anschaut, dann ja, also geht es bei 15.900 Euro los. Da darf man natürlich noch die 4.000 Euro Prämie oder Umweltprämie abziehen, wenn es die dann bis dahin noch gibt und die verlängert wird. Das heißt, theoretisch kann man ein Ego ab 11.900 Euro neu kaufen.
Und das wäre ja schon sehr, sehr günstig für, ich sag mal, generell ein Elektrofahrzeug.
Genau, also klar, die hat dann, das Fahrzeug hat dann ja eine relativ kleine Batterie mit nur 14,5 Kilowattstunden, genau. Und ja, wo steht hier die Leistung, auch was dazu? Ja, 20 Kilowatt. 20. Ja, genau. Also 20 Kilowatt ist natürlich auch eher bescheiden, aber ich meine, für die Stadt reicht das aus und das ist ja eigentlich auch der Hauptanwendungszweck für das Fahrzeug.
Ja, das folgt so ein bisschen eigentlich dem Prinzip wie vom E-Scooter, reduced to the max. Wir haben geguckt, was brauchen die Kunden wirklich und machen auch nur das rein. In der Basisversion, um halt wirklich günstigstmöglich Elektromobilität halt anstoßen zu können für Leute, die sich vielleicht kein Fahrzeug für 20, 30, 40.000 leisten können. So gesehen hat es sicher seine Daseinsberechtigung, aber man muss natürlich auch sehen, das taugt dann wirklich auch nur für die Stadt. Also ich glaube, auf die Autobahn will man damit nicht. Erstens kann das dann... wie schnell? 110, 112
ja,
steht 110, hier
ja.
Maximal. Und die Reichweite ist dann natürlich auch arg beschränkt. Also wenn ich dann 110 fahre, dann komme ich damit wahrscheinlich keine 100 Kilometer weit.
Wahrscheinlich nur 70 oder sowas.
Ja. Und es gibt dann auch keine Schnelllademöglichkeit.
Ja, genau. Also für die Langstrecke ist das Fahrzeug überhaupt nicht ausgelegt. Es gibt ja noch stärkere Varianten. Es gibt noch den Ego Live 40. Und den Ego Live 60, der 40er hat bis zu 40 kW Spitzenleistung und der 60er hat 55 kW Spitzenleistung, wo hat man ein bisschen aufgerundet.
Logisch.
Genau. Der entspricht dann auch ungefähr dem, was man vom Smart kennt. Also den würde ich eigentlich eher mit dem Smart vergleichen, was so Leistung, was die Leistung angeht.
Der 60er.
Der 60er, genau. Und auch von der Höchstgeschwindigkeit, der hat dann 130 km/h, da kann man dann schon mal auch auf die Autobahn ohne Probleme mitfahren. Allerdings kostet der dann auch schon 19.900 Euro und ich habe mir auch mal spaßeshalber so ein Ego konfiguriert. Und mit ein paar Extras ist man da halt auch schnell bei 24.000, 25.000 und dann ist das Fahrzeug gar nicht mehr ganz so billig. Da bin ich eben auch schon im Bereich von einem Smart, der zugegeben natürlich auch nicht gerade günstig ist. Aber der Smart ist eben von einem großen Hersteller entwickelt, der hat doch noch ein bisschen anderes Qualitätsniveau. Und das muss man mal schauen, wie das beim Ego nachher aussieht. Und ganz wichtig, den Smart, den bekomme ich eben auch mit einem Schnelllader mit 22 Kilowatt. Und den Ego kann ich ausschließlich mit 3,7 Kilowatt laden. Ich habe auch mal auf dem Stand mit den Leuten da gesprochen. Das meiste waren auch Mitarbeiter, die meisten waren Mitarbeiter bei Ego Mobile. Und ich habe ihnen auch dann gesagt oder nahegelegt, dass sie sich doch irgendwie überlegen sollen, einen Drehstromlader anzubieten, also mit 11 kW oder gerne auch 22 Kilowatt gegen Aufpreis. Das Thema kennen sie anscheinend, aber nur mit einem 3,6, 3,7 kW Lader ist man wirklich so stark eingeschränkt. Man kann das Fahrzeug dann wirklich nur im Umkreis seiner sogenannten Homezone nutzen, also im Prinzip von der heimischen Ladedose aus.
Ja. Das heißt eigentlich, der 20er, die kleinste Ausbaustufe, ergibt irgendwie als Gesamtkonzept eigentlich mehr Sinn als der große. Im Sinne von, die Basisversion ist wirklich Basismobilität für den Stadtverkehr und da fahre ich an einem Tag vielleicht auch keine 100 Kilometer und hänge dann nachts an eine Haushaltssteckdose und dann lädt er über Nacht wieder auf. Aber der 60er, die große Version, die dann eventuell auch verspricht, ja, man kann mal auf die Autobahn ein bisschen schneller fahren, hat auch höhere Reichweite, da scheitert es dann wirklich auch daran, ne, dass der A schon relativ teuer ist und B dafür dann auch einige Sachen vermissen lässt, die man jetzt bei einem Smart hätte. Also da wird sich Ego meiner Einschätzung nach eher schwer tun. Aber es ist ja trotzdem ein Konzept, was viel Aufmerksamkeit erregt hat und die sind ja praktisch jetzt auch kurz vor Auslieferung. Also da kann man auch Respekt haben auf jeden Fall erstmal an der Stelle.
Dass sie überhaupt geschafft haben, so weit zu kommen, ja.
Genau.
Im neuen Werk und allem. Also da muss man wirklich viel Respekt der Firma zollen, dass die wirklich aus einer nagelneue Firma etabliert haben mit einem neuen Werk und einem neuen Standort auch. Also das ist wirklich eine starke Leistung und das darf man auch gar nicht irgendwie kleinreden oder so.
Ja.
Ne? Das ist wirklich eine tolle Leistung, absolut.
Und ich meine, das zeigt ja auch, dass jetzt VW offensichtlich daran auch Interesse hatte, mit Ego zusammen.
Richtig, genau. Die werden ja zusammen kooperieren und anscheinend, so wie ich es da vernommen habe, wird Ego die MEB-Plattform nutzen für zukünftige Projekte. Und das ist natürlich schon ein cooler Deal, weil dann haben sie eine sehr gut durchentwickelte Plattform für Elektrofahrzeuge und können aber ihre eigenen Ideen darauf umsetzen. Und ich denke, das ist ein richtig guter Deal, weil da können die, ja, die haben sicherlich viele, viele Konzepte, Ideen, auch die Mobilität in der Stadt zu verändern. Und das können sie mit so einer Plattform natürlich deutlich besser umsetzen.
Genau, damit können wir eigentlich das Thema Ego Live, also diesen Kleinstwagen, abschließen, weil Ego ja noch was anderes am Stand hatte.
Genau, und zwar den Ego Mover. Das ist ein kleiner Bus, wenn man so will. Ein kleiner, also wirklich ein Bus im Sinne von ÖPNV mit seitlich öffnenden Türen, einer spartanischen Kanzel für den Fahrer und einigen Sitz- und Stehplätzen. Und auf den Bildern sieht er immer so klein aus irgendwie. Als ich dann vor dem Fahrzeug stand, war er doch ganz schön groß. Aber ich meine, klar, man kann da drinnen stehen ganz normal. Und das Fahrzeug, das wurde zusammen mit ZF entwickelt. Also das Antriebssystem, das kommt von ZF. Und ja, für das Fahrzeug haben die schon richtig viele Bestellungen oder viel Interesse schon erhalten. Und wird jetzt auch demnächst gebaut. Und ja, ist eben so ein kleiner Stadtbus, den man eben günstig in den Gegenden einsetzen kann, wo sich halt nicht lohnt, mit irgendwie so einem großen, Mercedes Citaro oder sowas umzufahren.
Ja. Es gibt ja hier und da auch kleinere Busse, das dann irgendwie auf Sprinterbasis oder so ein Rufbus, der dann wirklich nur kommt, wenn man anruft, in manchen ÖPNV-Netzen. Kann man sich das von der Größe her so vorstellen, wie praktisch so eine Busversion eines Sprinters? Hier steht jetzt 10 Sitzplätze, 5 Stehplätze im Katalog. Wie würdest du das einschätzen,
Markus? Ja, ich würde sagen, ja, schon wie ein langer Sprinter. Also es gibt ja auch auf Sprinterbasis eben die Busse. Und je nach Radstand, aber das ist schon so diese Größe. Aber sehr durch diese quaderförmige Form, also ist ja wirklich ja sehr rechtwinklig gestaltet, das Außendesign, hat natürlich eine Top-Platzausnutzung.
Ja.
Und das ganze Fahrzeug ist eben als rein elektrisches Fahrzeug ausgelegt. Dadurch konnte man den Boden auch sehr flach machen. Befindet sich halt alles, die Antriebseinheit eben im Unterboden, die Batterie. Hier steht jetzt bis zu 60 Kilowattstunden. Ja, und damit kann das Fahrzeug sicherlich 150, 200 Kilometer zurücklegen, je nach Auslastung und nach Fahrprofil.
Ja, ich sehe hier gerade auch, also der ist nicht mal 5 Meter lang und darauf 15 Plätze, also 15 Leute transportieren, ist natürlich schon ganz gut. Mhm. Gerade was das Thema Verkehrsraumausnutzung angeht, da werden wir vielleicht noch separat drüber sprechen, über so Konzepte, wie kriegt man eigentlich mehr Leute auf den Verkehrsraum, den wir heute haben, der ja auch begrenzt ist.
Genau, also der ist ja eben keine 5 Meter lang und nur knapp über 2 Meter breit. Also das ist, ich meine, eine S-Klasse, die ist länger, oder 5 Meter ist inzwischen, das, jeder dritte größere SUV, der ist größer als das Ding. Nur da können halt maximal 5, vielleicht 7 Leute drin sitzen, was eigentlich so gut wie nie der Fall ist.
Ja, doch, im Durchschnitt 1,5.
Ja, genau, also von der Ausnutzung natürlich viel, viel besser. Und was eigentlich das Ziel von dem Fahrzeug ist, dass der es später mal autonom fahren soll. Also die finale Idee ist letztendlich, dass es gar keinen Fahrer mehr gibt, sondern dass diese Busse dann voll autonom durch die Städte fahren. Und dann wäre natürlich der Betrieb des Busses viel, viel günstiger. Der ist ja so schon sehr niedrig. Mhm. Ich brauche nur ein bisschen Strom und dann kann die Kiste fahren. Das kostet nicht viel. Und wenn der Fahrer noch entfällt, dann habe ich so eine hohe Kostenersparnis, dann wird das natürlich ein sehr günstiges Fortbewegungsmittel. Und vor allem aber auch mit der Größe wäre auch heute eben schon gut denkbar, dass er zum Beispiel durch Bereiche fährt, wo eben sonst keine Fahrzeuge langfahren dürfen, also irgendwie, ich sag mal, Innenstädte, Fußgängerzonen, aber wo man vielleicht trotzdem noch ein bisschen Busverkehr braucht, um vielleicht Leute von A nach B zu bringen, die nicht so gut unterwegs sind, zu Fuß, oder die eben, weiß ich nicht, ihren Einkauf irgendwie transportieren wollen. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dann solche Fahrzeuge, die eben leise sind, die nicht die Anwohner nerven, die da keine Schadstoffe ausstoßen, dass die dann durch solche Gegenden fahren können.
Ja, genau. Also als erste Anwendung kann ich mir auch am besten vorstellen, dass es halt auf geschlossenem Gelände irgendwo, auf Messen, auf Flughafen, auf Firmengeländen oder so, die Leute von A nach B kutschiert. Da gibt's ja schon auch so Feldstudien, dass so autonome People Mover Leute transportieren, ne, von links nach rechts. Meistens nur sehr kurze Strecken.
Ja, da gibt es ja schon Betrieb. Richtig, es gibt ja schon die ersten autonomen so Minibusse, die das machen. Die fahren dann irgendwie 5 bis 10 km/h. Ich glaube, in Berlin an der Charité ist auch so ein Fahrzeug unterwegs. Mhm. Und gibt es jetzt hier und da mal welche. Ja. Und in die Richtung wird eben der Mover auch gehen. Und ich denke, die werden auch irgendwann noch schneller autonom fahren können.
Ja. Ich meine, langfristig, wenn sich das tatsächlich auch durchsetzt, dass man im öffentlichen Straßenverkehr autonom fahren kann, dann wäre das natürlich auch eine super Sache, gerade eben für diese Randbereiche, wo sich's heute einfach nicht lohnt, eine Buslinie fahren zu lassen, oder wo der Bus dann nur einmal am Tag kommt, ja. Dass der dann möglicherweise einfach auch auf Bedarf fährt, wenn jemand dann sagt, okay, es gibt vielleicht eine stündliche Taktung, die wird aber nur gefahren, wenn Leute aktiv sagen, ich möchte diesen Bus nutzen. Und dann, da man dann nicht einen Fahrer aus dem Bett klingeln muss sozusagen, sondern dass das Gerät dann einfach losfahren kann. Das wäre echt ein Gamechanger aus meiner Sicht für öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum.
Ja, oder bei den Randgebieten, genau. Also das ist ja immer einer der höchsten Kostenpunkte. Also warum auch letztendlich der Busverkehr in ländlichen Regionen immer geringer wird, liegt ja daran, dass der Unterhalt so teuer ist, um nachher 3 Leute dann zu transportieren, fahre ich dann mit so einem großen Mercedes- oder MAN-Bus da durch die Gegend. Und dann habe ich lieber einen kleinen Bus, der im Unterhalt günstig ist. Und wie gesagt, wenn da kein Fahrer drin ist, dann wird der Betrieb so viel günstiger.
Ja.
Also gerade da macht es eigentlich absolut Sinn, das autonome Fahren umzusetzen. Und so ein Fahrzeug, wenn der nachher 8 Leute, 10 Leute transportiert, die sonst vielleicht allein im Auto sitzen würden, habe ich jetzt irgendwie 5 bis 10 Fahrzeuge wieder eingespart, die dann durch die Gegend fahren.
Ja. Oder der Vater oder die Mutter, die das Kind durch die Gegend kutschieren, da ist ja praktisch die Nutzlast ist nur das Kind.
Genau.
Und der Fahrer fährt eigentlich ohne Sinn mit.
Ja. Also von daher ein super spannendes Konzept und wie gesagt, vielleicht gerade, wenn sich die Firma Ego da auf diese Entwicklung von autonomen Fahrzeugen konzentrieren kann und dann die Plattform eben von etablierten Herstellern übernimmt, wie jetzt hier auch von ZF, dann sind die in der Lage, da ein ganz anderes Entwicklungstempo hinzubekommen.
Ja, ich meine, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Ego das autonome Fahren perfektionieren wird, aber da können sie ja dann vielleicht auch auf Technik zurückgreifen, zum Beispiel von Volkswagen.
Ja. Also sind wir mal auf jeden Fall gespannt, was aus dem Fahrzeug wird. Auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Wo ein bisschen die Reise hingeht, haben sie auf den Stand auch gezeigt. Da gab es noch eine Studie im Stil von so einem sehr luxuriösen, ja, ich würde jetzt mal Caravan sagen oder Wohnmobil, wenn man so will. Eben auch auf Basis vom Ego Mover. Und das hat dann gar kein Cockpit mehr. Also das ist wirklich voll zum rein autonomen Fahren gedacht. Aber es ist eben so eine, ja, ich sag mal, so eine Spielerei, wo es mal hingehen soll, das diese Studie da symbolisieren. Ja, dann können wir eigentlich auch schon wieder ein Stückchen weitergehen. Vom Ego-Stand gab es gleich nebenan den Stand von der Firma Piëch. Piëch ist ja eine neue Automarke.
Der Name kommt einem bekannt vor.
Genau, ja. Eine deutsch-schweizerische Automarke. Und das ist der, jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau, der Sohn, glaube ich, vom ehemaligen VW-Chef, vom Ferdinand Piëch. Und ja, der hat da einen Sportwagen gezeigt, eine Studie eines Sportwagens, den Mark Zero. Der erinnert optisch an einen Jaguar vielleicht, ja, oder einen Aston Martin, fand ich stark in die Richtung. Also wenn Aston Martin dran gestanden hätte, hätte ich es auch geglaubt. Klassisch elegante Form, typischer so GT-Stil. Und das Fahrzeug stand eben einmal da als Konzept und einmal stand auch noch der Gitterrahmen des Fahrzeugs mit den Antriebskomponenten. Und man muss allerdings sagen, es ist alles aus meiner Sicht eher noch mehr Schein als Sein. Also das Fahrzeug selber, was da stand, ist wohl noch nicht fahrbereit oder fahrfähig. Und wenn man sich da eben den Rahmen angeschaut hat, dann sah das schon noch alles sehr nach Prototyp aus. Also wirklich im Prinzip Aluprofile zusammengeschweißt, da eben die E-Maschine raufgepflanzt und eine Batterie, die auch irgendwie sehr grobschlächtig gewirkt hat. Meines Erachtens ist es noch wirklich in sehr frühen Stadium. Also das wird noch eine Weile dauern, bis die da ein Fahrzeug hinbekommen. Sicherlich sind die auch wieder als kleine Firma schneller, als es eben ein großer etablierter Hersteller ist. Aber für das Tamtam, was sie um die Marke gemacht haben, fand ich es eigentlich noch ein bisschen ein sehr frühes Stadium. Besonders stolz sind sie ja auf ihren luftgekühlte Batterie mit neuartigen Zellen von einer chinesischen Firma. Genaueres wollten sie da nicht zu erzählen. Luftgekühlt ist insofern interessant, dass eigentlich solche Fahrzeuge mit einer hohen Leistung und auch Ladeleistung immer eine Flüssigkeitskühlung haben, weil sie sonst zu heiß werden. Und diese neuartigen Zellen sind anscheinend so effizient, dass die eben kaum Abwärme erzeugen. Und dadurch reicht das aus, wenn man die Luft kühlt.
Würde ja unter anderem auf einen sehr geringen Innenwiderstand schließen lassen, oder was sind da die Faktoren, dass da wenig Abwärme entsteht?
Eigentlich genau, das wäre eigentlich der Punkt. Möglichst geringer Innenwiderstand der Zellen, weil da fällt die meiste Verlustleistung nachher an. Das Fahrzeug soll selber in 4 Minuten 40 von 0 auf 80% geladen werden. Das gibt Piëch so an. Das ist halt aus heutiger Sicht sehr ambitioniert. Also zum Vergleich, der Porsche Taycan, der im Laufe des Jahres kommen soll, der wird so mit 20 Minuten angegeben für so eine Ladung. Also es wäre ja 4-5-mal schneller, als jetzt Porsche das heute hinbekommt.
Das heißt, die chemischen Prozesse müssten sehr schnell laufen, aber vor allem eben auch das Thema Abwärme. Ne? Wenn man in so kurzer Zeit so viel Energie reinsteckt, der muss ja dann auch mit einer ganz schönen Ladeleistung laden.
Ja, also
wie viel KW wären das?
Ja, das könnte man jetzt natürlich mal grob überschlagen. Also das Fahrzeug wird mit 500 Kilometern nach WLTP angegeben. Wenn man jetzt sagt, dafür braucht er 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann für 500 Kilometer wären es dann knapp 100 Kilowattstunden, die der braucht. 80% Laden wären entsprechend 80 Kilowattstunden.
Und das in 5 Minuten.
Und das in, sagen wir mal, 5 Minuten. Also
6 mal 8.
Nee,
6 mal 80 kW, das heißt.
Ja, eigentlich 12, 5 Minuten sind ja 12 mal eine Stunde, also 12, eine Zwölftelstunde.
Ach so,
ja. Also mal 12, 80 mal 12, das wären fast 1000 Kilowatt Ladeleistung.
Wahnsinn.
Und also diese Ladeinfrastruktur gibt es natürlich auch nicht und die wird es auch nicht so schnell geben. Aktuell sind die High-Power-Charger, die es so gibt, haben 300 bis zu 350 Kilowatt. Also die Ladeinfrastruktur müsste dafür auf jeden Fall auch erst noch entwickelt werden. Oder man lädt dann vielleicht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man zwei Ladebuchsen hat und man lädt dann links und rechts jeweils mit einem so einen High-Power-Charger.
Damit zahlt man auch zweimal.
Ja, klar. Ja. Also eigentlich müsste ich dann für die Ladeleistung fast drei solcher Ladesäulen anschließen. Also ja, weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll.
Also aktuell eher noch eine Utopie, oder?
Ja, also wie gesagt, dafür, dass das so mit so viel Tamtam eben alles angekündigt wurde, fand ich es doch ein bisschen spannend. Es wurde schon so häufig von irgendwelchen Wunderbatterien und Wunderzellen berichtet und am Ende ist das alles nichts. Also schauen wir mal, sind wir mal gespannt. Also wenn sie da wirklich die Wunderzelle gefunden haben, dann wird man ihnen das Fahrzeug aus den Händen reißen oder die Technologie. Aber bis dahin würde ich jetzt mal noch ein bisschen abwarten, was das Fahrzeug nachher dann wirklich kann. Also der Stand, der eben da war, wie gesagt, das war wirklich noch sehr früh, aber ja, kleine Firmen sind eben schnell und flexibel und schauen wir uns mal an, was die vielleicht dann 2 Jahren dann zu zeigen haben. Ja, dann können wir, glaube ich, den Piëch Mark Zero auch abschließen.
Ja.
Und brauchen eigentlich nur einen Stand weitergehen. Und da gab es eine neue Firma, die auch gleich 3 Fahrzeuge als Weltpremiere dabei hatte. Und zwar die Firma Arc Fox. Also das Arc wie Arktik und Fox wie der Fuchs.
Also vollkommen unbekannt mir zumindest.
Genau, also war auch, glaube ich, auch einer der totalen unbekannten Hersteller. Allerdings hatten die schon einen ordentlich großen Messestand dafür gehabt. Sehr hell. Und ja, die Firma Arc Fox kommt aus China, natürlich.
Wer hätte das gedacht?
Ja, genau. Und gehört zum BAIC-Konzern, also BAIC. Und das ist ein Autokonzern aus Peking. Und die arbeiten unter anderem mit Daimler in China zusammen. Also Daimler hat mit denen das Joint Venture für die lokale Fertigung. Mhm. Also ist keine ganz kleine Firma dahinter, sprich auch eine Firma, die Geld hat, die sicherlich auch staatlich gefördert wird, weil sie eben ein etablierter großer Hersteller ist in China. Ja. Und ja, die Firma Arc Fox hatte gleich 3 Weltpremieren dabei. Und zwar war das einmal ein SUV, den ECF, der ungefähr so die Größe auch hatte von so einem VW Tiguan, also so ähnlich auch wie der iWays, den wir vorhin erwähnt hatten. Das SUV auf jeden Fall noch als Studie gekennzeichnet. Hat, sag ich mal, auch so ein bisschen noch gesichtsloses Design. Also sieht gefällig aus, aber man assoziiert damit natürlich noch keine Marke. Diese Marke muss erst noch geprägt werden. Und ja, der soll auch bis zu 600 Kilometer Reichweite haben. Wobei auch hier gilt, wahrscheinlich ist es wieder nach NEFZ ermittelt, was eben in China der Usus ist. Das heißt, vielleicht sind es nachher 500 Kilometer nach WLTP, was ja auch schon eine vernünftige Reichweite wäre. Und ja, viel mehr Infos gibt es leider zu dem Fahrzeug noch gar nicht. Aber es zeigt halt, also die Chinesen, wenn die mit einem Fahrzeug starten, dann ist es fast immer ein SUV. Das ist eigentlich so irgendwie der Standard. Mhm. Einerseits, weil SUVs in China sehr, sehr beliebt sind. Und es ist eben auch eine Fahrzeugklasse, die einfach auf dem Weltmarkt zurzeit super funktioniert. Die kann ich auch in den USA verkaufen, die kann ich in Europa verkaufen und überall sind SUVs gefragt.
Gut, es ist ja nicht nur in China so, dass die Automobilhersteller im ersten Wurf machen mit einem SUV. Ist ja jetzt bei Audi und bei Mercedes jetzt gerade just in diesem Jahr auch so.
Richtig, da fängt man auch mit dem SUV als erstes an, eben weil es weltweit gut funktioniert, dieses Segment und wachsendes Segment ist. Ja, neben dem ECF, also dem SUV, gab es dann noch einen Supersportwagen, den Arc Fox GT, einmal als Track-Variante, also als Straßenvariante. Andersrum, einmal als Street-Variante, also die Street für die Straße und Track für die Rennstrecke. Ja, das hat sehr interessante technische Daten auch. Und zwar hat die Straßenversion 4 Motoren, also pro Rad ein Motor. Und die Race-Variante, die hat sogar 6 Motoren, also 4 an der Hinterachse und 2 an der Front. Jetzt ist aber spannenderweise so, dass die Straßenversion mehr Leistung hat als die Rennversion, obwohl sie nur in Anführungsstrichen 4 Motoren hat. Mhm. Die Straßenversion mit 1200 Kilowatt, also wirklich schon, wirklich irre. Und die Rennversion mit nur in Anführungsstrichen 750 Kilowatt, also was auch 1000 PS sind.
Aber dafür laut Prospekt mit einem höheren Drehmoment, also irgendwie.
Ja, die E-Maschinen, denke ich, die sind da halt anders ausgelegt. Also es sind 800 Newtonmeter in der Straßenversion, 1320 Newtonmeter in der Rennversion. Mhm. Das werden einfach irgendwie anders ausgelegte E-Maschinen sein. Ja, beide Fahrzeuge sollen über 255 km/h schaffen, okay, und in unter 2,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Was ganz interessant vielleicht noch ist, oder eigentlich ja, erstaunlich gering ist die Batteriekapazität. Die haben wir mal grob überschlagen aus der Ladeleistung, die nur 85 Kilowatt beträgt. Das ist relativ wenig für eigentlich so einen Supersportwagen. Ja, daraus haben wir errechnet, dass die ungefähr 71 Kilowattstunden hat. Also, ja, das ist eigentlich nicht allzu viel. Das ist weniger als ein Tesla Model 3 hat. Und da dann aber 1200 kW rauszuquetschen, da werden die Zellen schon ganz ordentlich nachher belastet. Also, das ganze Konzept kommt mir auch ein bisschen sehr gewagt vor. Also, ob das lange funktioniert und hält. Zumal natürlich so ein Supersportwagen nachher auch sehr teuer sein wird. Und man kann sich schon die Frage stellen, ob jetzt ein Kunde, der vielleicht sonst einen Bugatti kauft oder, ja, ich weiß nicht, andere Fahrzeuge, die wir hier nachher noch vorstellen werden, ob er dann zu so einer chinesischen Marke geht und dann sich ein Arcfox erstmal für, keine Ahnung, 1 Million Euro oder was das Ding nachher kostet, in die Garage stellt. Ja. Vielleicht ist es auch der nächste Tesla, wer weiß das schon, ja. Schauen wir mal.
Vielleicht mit 8 Motoren dann.
Ja, genau. Ja, also zusammenfassend, der SUV, der wird sicherlich so oder so ähnlich kommen. Die Firma Arcfox will, glaube ich, sogar schon nächstes Jahr auch mit der Produktion starten, obwohl es die erst seit kurzem gibt. Also die sind da auch sehr, sehr motiviert und sehr schnell dabei, das Fahrzeug zu entwickeln. Greifen da sicherlich eben auf die Erfahrungen aus dem Konzern zurück. Ob jetzt die Sportwagen kommen, tatsächlich kommen, warten wir es mal ab. Aber es wird sicherlich auch eine Marke, die weltweit auch verkauft werden soll. Das sind halt so die ersten chinesischen Firmen, die dann eben auch versuchen, in Europa Fuß zu fassen oder in den USA. Bisher sind ja die meisten chinesischen Firmen, die kennt man bei uns hier gar nicht, vor allem auf den chinesischen Markt konzentriert und schauen gar nicht auf den Weltmarkt, weil einfach China groß genug ist, um da die Fahrzeuge zu verkaufen.
Ja.
Genau, ja, dann nebenan war übrigens Bugatti. Die haben da ihren neuen Supersportwagen gezeigt. Das war ein Einzelstück, die Zahl habe ich mir jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube 19 Millionen Euro hat den wohl jemand gekauft. Ist aber nicht das stärkste Auto gewesen auf der Messe. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, was noch stärker war. Daneben war noch der Stand von Porsche. Da bin ich tatsächlich nur kurz rüber gelaufen, weil es kein... Ich hatte gehofft, dass der Mission E irgendwo ausgestellt wurde, aber das war nicht der Fall. Deswegen bin ich da gleich vorbei. Und dann zu Audi. Die hatten gleich 3 Elektroautos ausgestellt. Und zwar einmal den Q4 e-tron, den wir schon im ersten Teil erwähnt hatten. Der SUV auf Basis vom MEB, der eine bis zu 84 Kilowattstunden große Batterie bekommen soll. Und um die 220 Kilowatt Antriebsleistung. Also, ja, wie schon erwähnt, eigentlich unterm Audi e-tron positioniert, wird günstiger sein und ja, der schlägt eigentlich genau in so eine Kerbe, die gerade mit dieser SUV-Größe, die gerade extrem beliebt ist. Also das Ding wird wahrscheinlich ja wie geschnitten Brot nachher gehen.
Ja.
Der e-tron wurde natürlich auch ausgestellt und dazu auch noch mein persönlicher Favorit von den Fahrzeugen, der e-tron GT. Also es ist ja diese viertürige Sportlimousine von Audi, die auf dem Porsche Taycan basiert, damit auch 800-Volt-Technologie hat, eben auch das Schnellladen mit 800 Volt. Und der gefällt mir persönlich auch extrem gut. Also meines Erachtens der hübscheste Audi, der in den letzten Jahren gezeigt wurde. Und ich hoffe, dass der auch wirklich so nachher auf den Markt kommt, mit wenig Veränderung.
Hm. Ich wollte gerade fragen, wie seriennah der aus deiner Sicht schon ist. Ich meine, wenn es die Basis jetzt demnächst in Serie geben wird, den Porsche Taycan, wie schätzt du ein, wie weit Audi da ist?
Also ich denke, der wird schon sehr seriennah sein. Also auch der Q4 e-tron, der gezeigt wurde, die sahen alle sehr seriennah aus. Hm. Da meines Erachtens muss man da nicht mehr viel ändern. Vielleicht ein bisschen was an den Leuchten, aber im Großen und Ganzen hoffe ich doch, dass die Fahrzeuge auch so nachher in Serie kommen.
Hm. Jetzt ist schon fast ein bisschen schwierig durchzublicken, weil die alle e-tron heißen. Das hatte Audi ja jetzt auch ein bisschen erkannt zumindest, dass sie jetzt nicht auch noch die Plug-in-Hybride e-tron nennen, richtig?
Die heißen jetzt auch einfach E, also was weiß ich, Audi
A3e.
A3, dann halt steht ja TFSI-E oder sowas. Also steht ja dann immer diese Leistungszahl, 30 oder 35, 40, 45. Das ist ja je nachdem, wie viel Leistung, desto höher die Zahl. Genau, und jetzt heißen die einfach E. Also eigentlich genauso wie bei BMW. Die heißen ja auch einfach E. Also BMW 330e ist der Plug-in-Hybrid.
Ja, oder Mercedes.
Mercedes genau. Ist es das Gleiche. Genau, das ist halt Mercedes E-Klasse 350e. Also die heißen jetzt alle E einfach, wenn es ein Plug-in-Hybrid ist. Und E-Tron sind eben die rein elektrischen. Und ja, meines Erachtens hätte man den Audi E-Tron, also das SUV, was man jetzt schon kaufen kann, hätte man auch einfach irgendwie Q6 nennen können. Dann wäre das irgendwie auch klar einzuordnen. Ja. Und den Audi e-tron GT, also diese viertürige Limousine oder Sportlimousine, die hätte man vielleicht auch Audi A7 oder sowas nennen können. Ich weiß es nicht. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Dann wäre das, glaube ich, logischer einzusortieren in der Modellpalette.
Ja.
Aber gut, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie viele e-tron da noch kommen mit irgendwelchen Kürzeln. Es gibt ja noch den e-tron Sportback. Der wurde anscheinend auch ausgestellt, allerdings nur bei der Messe vor, bei der Pressevorstellung, als ich da war, stand der nicht mehr da. Das ist ja quasi die, ja, Coupé-Version, SUV-Coupé-Variante vom Audi e-tron. Ein bisschen gefälligeres, aha, schlankeres, aha, Heck. Und der heißt dann Audi e-tron Sportback.
Aha.
Also auch wieder eher, ja, ein bisschen verwechselbar, der Name.
Ja.
Ja, dann war nebenan das stärkste Auto der Messe, und zwar der Rimac C2. Rimac ist ja ein kleiner Hersteller aus Kroatien, die ja im Prinzip Supersportwagen produzieren, aber vor allem auch darauf aus sind, für andere Hersteller ja Plattformen zu entwickeln. Und ich mache einfach mal gerade parallel die Spezifikation aus, auch von dem Fahrzeug. Also das ist ein Supersportwagen, wie gesagt, hat 1408 Kilowatt.
Ja, ist der C2, weil es schon einen Vorgänger gab, richtig?
Ja, genau. Es gab schon einen Vorgänger davon, einen ersten Rimac Supersportwagen. Da habe ich jetzt die Daten leider nicht dabei. Aber jetzt der C2 eben mit der Leistung, das sind 1914 PS. Das war damit das stärkste Fahrzeug. Und ja, jetzt muss man eigentlich einfach mal hier die Zahlen durchgehen. Also 2300 Newtonmeter Drehmoment.
Das ist schon Wahnsinn. Das hätte früher kein Getriebe ausgehalten, ja. Aber ein Elektroauto braucht ja zum Glück kein Getriebe.
Ja, zumindest nur einen Gang. Also man braucht halt keine Kupplung und nichts dazwischen. Ja. Dann haben wir eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,97 Sekunden. Also man wollte unbedingt unter der 2 bleiben, offenbar.
Mhm.
Dann auch beeindruckend 0 auf 300 in 11,8.
Ja, so viel also, machen andere von 0 auf 100 oder ja. Ich sag mal Sportwagen vielleicht von 200 auf 300, aber nicht von 0 auf 300.
Nee, also absolut, das ist absolut Wahnsinn. Also selbst 0 auf 200 ist eigentlich auch nur für richtige High-Class-Sportwagen ja. so ein Wert drin. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 412 km/h. Und ja gut, die Reichweite ist mit 550 Kilometern nach WLTP angegeben, wobei da natürlich eben diese Leistung nicht ansatzweise abgerufen wird.
Aber wie ist es mit den anderen Daten? Hältst du die für realistisch? Also ich meine, mein Papier ist geduldig, man kann ja viel schreiben, aber...
Ja, letztendlich, der Wagen, man kann den kaufen. Die werden das irgendwie hinbekommen. Ich finde das schon beeindruckend. Also die Zahlen sind wirklich Wahnsinn. Die müssen wirklich auch eine extrem gute Kühlung der Zellen haben. Rimac setzt ja Rundzellen ein, also so wie Tesla. Die müssen also auch wirklich sehr gut gekühlt werden. Was aber Rimac auch macht, ist, dass die Spannungsebene hochheben. Die gehen bis 720 Volt. Das heißt, durch die höhere Spannung brauche ich für dieselbe Leistung ja weniger Strom.
Mhm.
Und letztendlich der Strom, der wirkt eben quadratisch in die Verlustleistung ein. Also wir hatten vorhin schon das Thema Innenwiderstand der Zellen bei dem Piech erwähnt.
Ja.
Und Verlustleistung ist letztendlich der Widerstand mal Strom zum Quadrat. Also wenn ich den Strom runterbekomme, dann reduziere ich damit auch sehr stark die Verlustleistung.
Hm.
Und das kann ich eben durch die etwas höhere Spannungslage hier schon mal erreichen. Ist auf jeden Fall trotzdem ja eine enorme Leistung für das Fahrzeug. Und die Batterie hat 120 Kilowattstunden, also die 550 Kilometer sind damit schon durchaus realistisch, nach WLTP eben gefahren. Und das Fahrzeug hat dann auch eine vernünftige Ladeleistung, soll in weniger als 30 Minuten von 0 auf 80% geladen werden. Also die Zahlen, die hatten wir ja schon richtig oft jetzt gehabt. Das ist wirklich so ein Standardwert. Und die Ladeleistung liegt bei bis zu 250 Kilowatt. Das ist halt auch enorm hoch. Also das ist wirklich vernünftig. Genau. Und ja, also das Fahrzeug kann man, wie gesagt, kaufen. Und ein paar Meter weiter stand ein weiteres Fahrzeug, was man auch kaufen und kann und was auch demnächst ausgeliefert wird. Und zwar der Pininfarina Battista. Der stammt eben von der Designschmiede Pininfarina, wobei man einmal unterscheiden muss in die Designschmiede und jetzt den Automobilhersteller Pininfarina Automobili. Der gehört, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, zum indischen Mahindra-Konzern.
Aha.
Und dieses Fahrzeug nutzt die 1:1 dieselbe Technik wie der Rimac. Also die kriegen den Antriebsstrang 1:1 alles so drüber geliefert und bauen eigentlich dann noch das Fahrzeug zusammen mit dem anderen Styling. Also der Battista, der schaut halt wirklich, man sieht einfach, dass es ein italienisches Design hat. Die Front erinnert mich ein bisschen an einen Ferrari. Am Heck sieht man dann schon, dass es ein bisschen futuristischer aussieht, mit so sehr, sehr flachen Rückleuchten. Und das könnte eigentlich auch gut, also wenn man das Ding als Ferrari verkauft hätte, vielleicht als Nachfolger vom Ferrari Enzo, dann hätte ich das auch so geglaubt.
Und ja, ist wirklich sehr schick geworden, das Design. Aber das, ich sag mal, wer den Namen Pininfarina kennt oder die Fahrzeuge, die sonst so diesen Namen tragen, der hat wahrscheinlich auch nicht weniger erwartet als ein schickes Auto.
Ja, absolut. Ja, zu Recht auch. Ja, ja, was ganz lustig war, ich habe mich da halt mit jemandem vom Messestand unterhalten und der hat gesagt, ja, also gestern haben sie einen verkauft und heute haben sie auch wieder einen verkauft. Und der ist allerdings limitiert auf 150 Stück und ein gutes Drittel sind wohl schon weg. Also wer den Wagen haben will, der sollte sich ranhalten. Der wird allerdings auch um die 2 Millionen kosten oder über 2 Millionen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt brutto oder netto war. Also je nachdem kommen da halt nochmal ein paar hunderttausend Euro Steuern drauf. Aber ich denke, das ist halt die Klientel, die eh schon 50 Autos in der Garage hat. Denen kommt es dann da auch nicht mehr drauf an.
Im Vergleich zum Bugatti eigentlich fast ein Schnäppchen.
Zu diesem Super Bugatti ein Schnäppchen, genau, ja. Wobei das ist wirklich hier der Bereich, in dem sonst ja auch Bugatti-Fahrzeuge gehandelt werden.
Ja.
Ja, ab 2020 sollte er verfügbar sein. Also ab nächsten Jahr letztendlich. Genau, ja, dann können wir eigentlich auch dieses Thema Supersportwagen abhaken. Und dann kamen eigentlich noch zwei Messestände, auf denen ich mir ein bisschen mehr Zeit verbracht habe. Das war einmal der VW-Messestand, wo eben der ID. Buggy war, den wir schon erwähnt hatten. Eben eine Studie als Buggy angelehnt an diese VW-Buggies, die es früher gab. Die übrigens, vielleicht kurz zur Historie, der alte VW Beetle, also der VW Käfer, der war ja in den USA sehr beliebt. Und dann hat man in Kalifornien angefangen, auf dem Chassis vom Käfer eben so eine Kunststoffkarosserien raufzubauen, um damit eben irgendwie durch die Wüsten und so weiter zu heizen. Und so ist eigentlich dieses VW-Buggy entstanden.
Ja.
Und dann auf diese VW-Buggies aus den, keine Ahnung, 60er Jahren oder wann es losging, aus dieser Zeit, die zitiert im Prinzip der VW-ID-Buggy und nutzt dafür eben das DMEB-Plattform, also ist eben dadurch rein elektrisch.
Ist aber auch ein reines Showfahrzeug, oder?
Ja, ich denke schon. Also klar, vielleicht bringen die mal sowas aus Spaß. Aber da muss ich sagen, jetzt lieber erstmal auf die normalen Fahrzeuge konzentrieren und die mal in Serie bringen und dann auch die Stückzahlen liefern. Und wenn man dann ein bisschen Überkapazitäten hat, dann kann man ja mal so ein reines Fun-Car machen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, mein Wunsch wäre lieber, da erstmal die bodenständigen Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Die eben auch nebenan bei Seat, da stand der Elborn, den wir auch schon mal erwähnt hatten, der dann eben ja ganz klar den Massenmarkt bedienen soll und eben auch einen Ausblick auf den ID Neo oder ID 3 heißt der eben gibt. Also dass das ja einfach ein Fahrzeug, was nicht zu groß ist und trotzdem genug Platz hat und ja, also ein nicht sehr gefälliges Fahrzeug war.
Also so wie heute die Golf-Familie mit Seat Leon und so weiter und so fort, den entsprechenden Derivaten von den Tochterfirmen von Volkswagen, wird es ja vom VW-ID dann auch jeweils Varianten wahrscheinlich geben, von Skoda, von Seat.
Genau, richtig. Ja. Also Skoda war ja auf der Messe auch vertreten. Die hatten ja auch eben so ein SUV gezeigt, aber das war ja wie gesagt nicht mehr da, als ich an dem Stand war. Das musste dann schon wieder weiter. Ja, im Prinzip war dann noch Seat mein letzter Stand, an dem ich mich da rumgetrieben habe. Wobei wir da ein Fahrzeug nochmal hervorheben möchten, und zwar den Minimo. Das ist ein Kleinstfahrzeug, der sehr, sehr stark an den
Renault Twizy erinnert.
Genau, ja, an den Twizy erinnert. Ja, vielleicht der Twizy, wer den kennt, den gibt's ja eigentlich grundsätzlich ohne ohne Türen oder Fenster. Man kann aber so eine Nachrüsttüren da irgendwie anbringen. Und eigentlich sieht der Minimo genauso aus, nur dass der eben die Türen wirklich als fest integrierten Bestandteil hat.
Ja, genau. Also ich finde dieses Thema sehr spannend, dass jetzt auf dem Genfer Autosalon wieder einige so Kleinstfahrzeuge vorgestellt wurden. Ich meine, das ist so ein Trend, der immer mal wieder hochkommt. Es gab ja schon eigentlich vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war, in den 60ern oder so, diese Kabinenroller und die dergleichen. Und jetzt auch in der näheren Vergangenheit, 2011 auf der IAA zum Beispiel, gab es von VW den Nils, also so wirklich Kleinstfahrzeuge für vielleicht 2 Insassen, die den Verkehrsraum einfach effizienter nutzen sollen. Und der Trend kommt jetzt gerade mal wieder hoch. Liegt vielleicht daran, dass wir alle immer sehr viel Zeit im Stau auch verbringen, wenn wir Auto fahren. Und man Staus auch nicht dadurch vermeiden wird, dass die Autos jetzt elektrisch fahren oder autonom, sondern eigentlich eher dadurch, dass nicht pro Person irgendwie 5 Meter Verkehrsraum eingenommen werden. Und deswegen finde ich das auch ein wichtiges, gutes Thema. Und da gab es ja einiges zu sehen jetzt in Genf. Also der Minimo jetzt zum Beispiel für 1 bis 2 Personen mit 2,50 Meter Länge, die Länge des Ursmarts, also der inzwischen ist der Smart ja auch ein bisschen länger geworden. Aber mit 2,50 Meter war es ja oder ist es wahrscheinlich heute noch möglich, quer zu parken zur Fahrbahn, um mehr Fahrzeuge auf weniger Verkehrsraum unterbringen zu können.
Ich finde halt gerade beim Minimo gut, dass er eigentlich das macht, was Renault irgendwie verschlafen hat, und zwar den Twizy weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich ein total geniales Fahrzeug. Hat ja auch wirklich eine treue Fangemeinde.
Ja.
Aber was sie eben vergessen haben, das Fahrzeug eben auch ein bisschen voranzubringen, mit neuer Akkutechnologie auszustatten, ein bisschen mehr Leistung und irgendwie auf die Wünsche auch der Fangemeinde einzugehen. Und das hat vielleicht jetzt Seat gemacht. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie das Ding bringen. Also das wäre eigentlich eine super Alternative für die Twizy-Fans, wenn Renault da irgendwie keine Lust mehr drauf hat, dass dann eben Seat die Kundschaft übernimmt. Ich hoffe, da ist man so mutig und macht das einfach.
Mhm. Also wäre als Stadtfahrzeug auch wirklich super. 100 Kilometer Reichweite waren angegeben, maximal 90 km/h. Das heißt, man kann sich auch mal auf die Landstraße trauen. Für die Autobahn ist es eher nichts, aber...
Ja, kann man machen, aber ja, nicht lange.
Ja. Aber so mit einem rausnehmbaren Akku, das Prinzip erinnert fast eher an Elektromotorroller, aber natürlich mit dem Schutz vor Wetter dann ganzjahrestauglich. Also es wäre schon eine coole Sache und kann für den einen oder anderen, der halt, ich sag mal, auf ein Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen, aber eben nur kurze Strecken, vielleicht eine Alternative sein, dazu vorm Haus ein 4 Meter langes Auto stehen zu haben, was dann eben auch Parkraum wegnimmt, sondern eher eine Art ja, größeren Motorroller dann vor der Tür zu stehen, stehen zu haben. Finde ich eine nette Sache, beziehungsweise einfach eine Bereicherung und Erweiterung der Möglichkeiten, was Mobilität angeht. Gab es noch andere Konzepte von anderen Herstellern?
Ja, da war einmal noch, hat Citroën auch noch so ein Kleinstfahrzeug gezeigt. Das sah, ehrlich gesagt, so ein bisschen hingebastelt aus. Also, ja, so ein bisschen irgendwie, das Design ein bisschen so, als wenn es ein Kind gemalt hätte.
Mhm.
Aber muss ja nicht verkehrt sein, aber ja, die haben jedenfalls auch so ein Kleinstfahrzeug gezeigt. Also das Fahrzeug hieß Army One, oder weiß nicht, wie man es französisch spricht, man es wahrscheinlich anders aus.
Ja, Army ist französisch für Freund.
Ah, okay, ja, genau. Ja, im Prinzip auch ein Fahrzeug, das so auf der Größe von einem Smart ist.
Ja, und auch für 2 Insassen auf jeden Fall mindestens mal.
Ja, und was halt in Frankreich sehr beliebt ist und sehr etabliert, sind diese Fahrzeuge, die man ab 16 fahren darf. Da gibt's ja auch also in Frankreich fahren sehr viele von diesen Fahrzeugen rum. Und auf diese Klasse zielt sicherlich auch der Army ab. Genau wie es der Renault Twizy. Den Twizy gibt's ja auch in einer Variante, die dann nur 45 km/h Höchstgeschwindigkeit schafft oder darauf begrenzt ist, die man dann dafür aber mit 16 fahren darf.
Ja, ich habe gelesen, in Frankreich sogar ab 14.
Ab 14 sogar, ja, okay.
Aber krass, ja. Ich sag mal, für deutsche Verkehrsverhältnisse, das Problem hat man ja auch mit den kleinen Motorrollern oder Elektrorollern. In Deutschland ist man mit 45 km/h halt schon eher ein Verkehrshindernis, als dass man locker mitschwimmen kann, irgendwie selbst im normalen Stadtverkehr, wenn es mal keinen Stau gibt, sondern wenn es läuft. Kleben einem die Leute wahrscheinlich dann eher mit mit dem Wunsch, doch eher 50, 60 zu fahren, hinten auf der Stoßstange. Also ist einerseits eine komfortablere Alternative zum Roller oder vielleicht auch zum öffentlichen Nahverkehr. Aber so richtig...
Mit 45 will man irgendwie nicht über die Landstraße fahren. Nee. Also ich finde auch, dass die Dinger, also sowohl die Roller als auch die Autos, die sollten wenigstens 60 oder 70 km/h fahren dürfen.
Ja.
Damit kommt man, damit ist man in der Stadt nie ein Hindernis. Und auch auf der Landstraße ist es nicht mehr so ein riesen Geschwindigkeitsunterschied. Weil viele fahren letztendlich, also viele Landstraßen sind auch nur noch 70 und die Leute fahren teilweise auch gar nicht mehr 100 da. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich da mit 45 lang fahre und jemand kommt von hinten mit 100 angerauscht.
Ja.
Oder ich fahre halt 60, 70 km/h. Ja, es ist auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum man das so stark limitiert. Ich glaube, da ist auch einfach der Wunsch da, dass Roller gar nicht so eine tolle Verkehrsalternative werden.
Mhm.
Also dann wird sicherlich auch ein bisschen Lobbyarbeit im Hintergrund laufen, dass das schön dabei bleibt, dass solche Kleinfahrzeuge oder Roller möglichst unattraktiv sind, dass man schön weiter aufs Auto setzt.
Ja.
Also jetzt von mir mal so ein bisschen ja unterstellt, aber ich denke, so ganz weit ist das auch nicht entfernt.
Von daher ein bisschen schade mit dem Ami One, dass der dann so beschnitten ist und ich sag mal mit dem im Hintergrund, dass es eigentlich nicht wieder Minimo ein Auto ersetzen könnte, um jetzt mal irgendwie so den täglichen Arbeitsweg zu fahren, sondern eher was für tatsächlich auf Jugendliche zugeschnitten zu sein scheint, ist es eher halt eine Alternative irgendwie zum ÖPNV oder zum Roller. Und da muss ich sagen, da ist dann die Idee, weniger Verkehrsraum einzunehmen, schon fast wieder dahin, weil der definitiv mehr Verkehrsraum einnimmt als ein Roller oder als wenn ich gar kein Fahrzeug habe.
Sondern oder Fahrradfahrer mit einem Pedelec oder
genau.
So. Ja.
Genau.
Genau, du hast ja noch hier ein paar andere Sachen rausgesucht in diesem Bereich Kleinfahrzeuge oder Sharing-Dienste.
Genau, dann gibt's jetzt, das ist übrigens die dritte Firma im Bunde oder die dritte Auskopplung aus der RWTH Aachen, also der dritte in Aachen ansässige Automobilhersteller Share2Drive, wobei Hersteller jetzt noch ein bisschen groß hochgegriffen ist. Das war ja erstmal nur ein Konzept. Das Fahrzeug Sven, ebenfalls 2,50 Meter lang.
Das also ist eine goldene Länge anscheinend. Ja. Hat der Smart schon damals genau richtig gemacht.
Genau. Aber im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen sehr breit. Ich sag mal, fürs Fahren ist das natürlich gut. In dem Sinne, dass ich nicht mehr Länge auf der Straße wegnehme und solange ich nicht zwei Autos nebeneinander fahren lassen kann, ist die Breite ja erstmal nebensächlich. 1,75 Meter ist er außerdem auch immer noch relativ schmal im Vergleich zu einem normalen Auto, aber natürlich...
Ja, der Smart ist schmaler auf jeden Fall.
Ja. Von daher, ich sag mal, die Platzausnutzung jetzt eher in der Breite, kurz, aber breit, so dass man... eben gut zu zweit da drin sitzen kann und noch Gepäck auch unterbringt. Und es ist wohl sogar denkbar, dass man zu dritt nebeneinander sitzt in diesem Fahrzeug durch diese hohe Breite. Also so ein bisschen wie man es von Nutzfahrzeugen kennt, so Transporter, wo man dann zu dritt vorne auf der Vorderbank sitzen kann. Und mit einer Höchstgeschwindigkeit, die jetzt mal angegeben ist mit 120 km/h und einer Reichweite von 140 Kilometern, die bei einem Akku von 20 Kilowattstunden auch realistisch erscheinen.
Ja, absolut, ja.
Ich hab mal so aufgeschrieben, Smart for 3 als Analogie. Also zwischen dem Smart for 2 und dem Smart for 4 von der Größe angesiedelt, aber eigentlich ein ganz nettes Konzept aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also es passt auch wieder gut in die Stadt rein. Und ja, ich denke, solche Ideen braucht man einfach auch noch mehr. Und
genau.
Aachen scheint da langsam so die Schmiede für solche Gedanken eben zu sein.
Ja. Und man merkt auch, aus welcher geistigen Schule das Fahrzeug kommt, weil es natürlich auch von vornherein so gedacht ist, dass das auch für Carsharing zum Beispiel genutzt wird. Von daher, das ist ja beim Ego auch von Anfang an gedacht gewesen, dass das mehrere Leute zum Beispiel sich so ein Auto auch teilen. Also wirklich ein Fahrzeug für Leute, die nicht täglich ein Auto brauchen, sondern eben halt eher darauf zugreifen, wenn sie halt ausnahmsweise mal eins benötigen. Und dafür ist es ein nettes Konzept. Also auch da können wir nur hoffen, dass da was bei rauskommt, weil es aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Bereicherung wäre für die Mobilitätslandschaft in Deutschland.
Ja, ich meine, bisher haben ja die Fahrzeuge aus Aachen, alle irgendwie die Serienreife erreicht. Also warum sollte das hier nicht auch klappen?
Ja.
Kann man, glaube ich, optimistisch sein. Ja. Dann hast du noch ein weiteres Fahrzeug rausgesucht. Also ich sage jetzt extra, die Sachen hatte ich mir jetzt selber nicht angeschaut, aber Valentin hatte eben auch ein bisschen recherchiert, was so auf der Messe los war.
Genau, also gerade bei dem Thema Mikromobilität hat es mich sehr interessiert und deswegen habe ich mir da ein bisschen die Details angeguckt von dem, was vorgestellt wurde. Und wer regelmäßig gerade in Genf ist, weil es auch eine Schweizer Firma ist, ist Rinspeed. Dahinter steckt ja der Frank M. Rinderknecht und der macht ja schon seit Jahrzehnten immer wieder Fahrzeugstudien. Früher war es überwiegend noch verbrennungsmotorisch angetrieben natürlich, inzwischen meistens elektrisch.
Ja, und dann immer mit total verrückten Ideen. Also der macht es dann einfach oder stellt es einfach mal so vor. Der ist wirklich bekannt dafür, für seine völlig verrückten Ideen und dann zeigt er eben immer in Genf auch eine Studie dazu. Und wenn man das immer sich so anschaut, dann denkt man sich, hey, warum macht man das nicht eigentlich schon so?
Also viele abgefahrene Sachen, natürlich weit weg von, also nichts von dem, was er jemals gezeigt hat, ist so in Serie gekommen,
nee, sondern
es geht
nicht.
Wirklich eher darum, aufzuzeigen, Utopien aufzuzeigen oder halt, ich sag mal, den Gedankenhorizont wieder ein bisschen zu erweitern. Und das Konzept, was er jetzt dabei hatte, Microsnap, ist letztendlich eine Verkleinerung dessen, was er ein Jahr zuvor hatte, namens Snap. Sehr kreativ. Und Snap war schon praktisch so gedacht, dass es ein Elektrofahrzeug gibt, was einen Boden hat, in dem der Antrieb drin ist. Es wurde Skateboard genannt und auf dieses Prinzip sind jetzt auch andere tatsächlich ein Stück weit aufgesprungen, dass man sagt, ich habe eine Antriebsbasis und obendrauf setze ich dann meine Fahrzeugkabine. Und ich sag mal, wenn man jetzt davon ausgeht, der Elektroantrieb ist sehr robust und langlebig, dann muss ich jetzt, wenn ich zum Beispiel Sharing habe und die Kabine mit der Zeit irgendwie abgenutzt wird, nur die Kabinen tauschen, kann aber die teure Antriebseinheit mit der Batterie und so weiter dann weiter nutzen. Oder ich habe halt auch die Möglichkeit, unterschiedliche Nutzungen für den Antrieb dann zu nutzen, zum Beispiel halt auch als Transporter für Gegenstände, für Essen, für wie auch immer.
Also ich habe dann quasi verschiedene Kabinen, je nach Nutzungszweck, also entweder für Personentransport oder halt für Logistikzwecke oder wie auch immer. Und die setze ich dann auf dieses Skateboard auf und habe quasi eine Anzahl Skateboards dann irgendwie in Betrieb, die dann in Station oder weiß nicht, hat er dazu auch was gesagt, wie er sich das vorstellt, wie man die dann wechselt?
Also da gab es jetzt tatsächlich bei dem Snap noch nicht, aber bei Microsnap praktisch auch eine Darstellung, wie dann so ein Roboterarm das mehr oder weniger austauscht, diese Kabinen, die aufgesetzt sind auf dem Skateboard. Prinzipiell basiert das natürlich alles auf der Grundlage, dass das Fahrzeug nicht einem gehört, der damit rumfährt und fertig, sondern dass das eben auch autonom fahrende Dienstleistungsgeräte sind, die dann eben je nach Bedarf für dieses oder jenes eingesetzt werden können. Und dieses Prinzip, oder warum er es jetzt von Snap zu Microsnap nochmal geschrumpft hat, ist zum Beispiel, dass er sagte, ja, wenn man ehrlich ist, es wollen nicht vier Leute zusammen irgendwie rumfahren in einer Kabine und dann möchte jeder woanders hin.
Vier, die sich nicht kennen quasi.
Genau, vier Leute, die sich nicht kennen, so ein autonomes Robotaxi sich teilen und Umwege fahren. Und deswegen hat er das dann nochmal geschrumpft. Beziehungsweise jetzt sind es vier, davor bei einem großen Snap waren es noch mehr. Das ging von der Größe, glaube ich, eher so in Richtung Ego Mover. Und ich sag mal, Mikrosnap, also die Verkleinerung, ist dann so ein bisschen realitätsnäher.
Wobei, aber ich weiß nicht, ob er sich da nicht ein bisschen irrt, weil ich meine, so dieses Ridesharing ist das ja im Prinzip.
Ja.
Konzepte gibt es ja heute auch schon viele. In Hamburg startet ja jetzt die VW-Tochter Moaya damit, auf Basis von elektrischen Crafter, also speziell angepasst. Und da teilen sich ja auch logischerweise viele Personen das Fahrzeug.
Ja.
Da sind aber extra die Sitze dann so designt, dass man so ein bisschen Privatsphäre hat. Also das ist nicht wie im klassischen Bus, das ist alles sehr offen, man sitzt so unmittelbar nebeneinander, sondern dass jeder wirklich so seinen kleinen Bereich hat, weil es natürlich einfach günstiger ist, wenn man es mit mehr Leuten teilt, so ein Fahrzeug.
Ja.
Und ich war auch in den USA vor 2 Jahren Und da sind wir halt auch viel mit dem Ridesharing unterwegs gewesen. Also Uber und Lyft, was da im Total unter etabliert ist. Und da ist es einfach eine Preisfrage. Also ich kann mir nachher eben eine Kategorie buchen, da wo ich auf jeden Fall alleine im Fahrzeug bin. Mhm. Oder ich mache so einen sogenannten Shared Ride, wo halt die Gefahr in Anführungszeichen besteht, dass noch jemand mit ins Auto einsteigt und also vielleicht auch einen kleinen Umweg nehmen muss. Die werden natürlich immer so gelegt, die Routen, dass jetzt die Umwege nie besonders groß sind.
Ja.
Aber es kann natürlich sein, das war es bei uns dann auch der Fall, dass wir in so einem Toyota Prius dann wirklich zu fünft unterwegs waren. Also der war maximal ausgelastet.
Mhm.
Und die Fahrt hat dafür aber pro Person irgendwie $2 gekostet. Und wir haben das halt einfach gemacht, weil uns war das preislich, also wir wollten dann lieber sparen und dann haben wir halt 5 Minuten mehr Zeit verbraucht.
Ja.
Aber für eine kurze Strecke von 10, 15 Minuten ist das eigentlich alles kein Problem.
Mhm.
Also ja, wie gesagt, von daher, ich denke, das ist nachher immer so eine Preissache. Wenn es günstiger ist, dann werden die Leute auch eher dazu gewillt sein, diese Komforteinbußen hinzunehmen, gerade für kurze Strecken. Aber klar, wenn man das nicht will, dann hat man lieber eine kleinere Kabine, wo man seine Privatsphäre hat,
ja,
und braucht ja dann auch keine 6 oder 5 Sitzplätze. Wenn man eigentlich nur zu zweit fahren will, dann macht nämlich der Microsnap dann schon Sinn.
Ja. Das ist immer eine Frage der Zielgruppe und es kann natürlich auch sein, dass der Herr Rinderknecht in der in seiner Lebensrealität eher Leute um sich hat, die sagen, oh Gott, hör mir auf mit Sharing, ich will da nicht mit anderen Leuten zusammenfahren.
Klar, also sicherlich, auch bei uns waren eher die jungen Leute dann, die sich so ein Shared Ride genommen haben.
Ja.
Und klar, vielleicht will man das auch irgendwann nicht und dann sagt man sich auch, komm, dafür, dass es, ob das jetzt $2 kostet oder $5, ist dann auch egal. Dann kann ich mir auch einfach alleine so ein Ding nehmen. Ist sicherlich so, klar.
Was ich noch ganz interessant fand, so als Anwendungsmöglichkeit, war halt das Thema Nahrungsmittellieferung, also frisches Essen oder eben auch warmes Essen ausliefern. Da ist natürlich dann auch nicht schlecht, wenn die Wege kurz sind und nicht so viele Umwege gemacht werden und das Gefährt vielleicht eher kleiner ist. Aber ist schon auch speziell, ne, dass du sagst, ja, ich muss jetzt hier schnell liefern und das Essen muss frisch sein, wenn es ankommt. Aber gut, ich meine, diese Konzepte sind halt immer Konzepte, wo ja eine Aussicht oder eine Vision dargeboten wird und die ist zumindest interessant.
Absolut, ja, genau.
Genau. Ja, das war so das Kapitel Kleinstfahrzeuge und auf die noch kleineren Fahrzeuge brauchen wir nicht einzugehen, glaube ich.
Das ist vielleicht mal ein Thema für ein anderes Mal.
Ja.
So Mikromobilität mit so, weiß nicht, Elektrorollern und so weiter. Vielleicht, wenn wir da auch mal selber ein bisschen Erfahrung mit gesammelt haben, wäre das auf jeden Fall mal ein spannendes Thema.
Ja.
Ja, aber ich denke, dann können wir jetzt eigentlich auch den Messerundgang hier abschließen.
Mhm.
War ja doch ein sehr umfangreicher Bericht, aber es waren eben auch wahnsinnig viele Elektrofahrzeuge da. Also die Elektromobilität stand ganz klar im Fokus.
Ja, vielleicht kann man noch so mal ein bisschen zusammenfassen. Tatsächlich auch mein Eindruck war, es war noch keine Automesse so elektrofahrzeuglastig wie jetzt der Genfer Automobilsalon.
Ja, man könnte sogar sagen, eigentlich hat die Elektromobilität die Messe gerettet, weil in letzter Zeit eher ja viele Messen Einbußen bei den Ausstellern hatten. Also viele große Hersteller haben sich von den Messen zurückgezogen.
Ja.
Auch hier waren nicht bei weitem nicht alle großen Hersteller vertreten.
Ja.
Aber durch die Elektromobilität kamen eben auch viele kleine neue Firmen dazu und hat die ganze Messe sehr interessant gemacht, auch wenn ein paar große Player gefehlt haben.
Mhm. Was war so dein persönliches Highlight?
Ja, das war eigentlich der Peugeot E208, einfach weil der ist sehr seriennah und der hat extrem gute Daten. Das ist ein bezahlbares, erschwingliches und gut aussehendes Auto. Also finde ich super, dass der jetzt demnächst auf den Markt kommt, genau zur richtigen Zeit. Und natürlich auch der Polestar, einfach eine neue Marke, aber mit diesem schwedischen Stil. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
Mhm.
Und vielleicht als dritten noch den Pininfarina Battista, einfach weil ich den finde ich schöner als den Rimac. Die Leistungswerte sind absolut abgefahren. Wäre ein Auto, was ich gerne mal fahren würde, auch wenn ich es mir nie leisten können würde.
Ja.
Aber den fand ich einfach so als, ja, man muss ja auch mal ein bisschen so eine Fixsterne haben, um neue Technologien einzuführen und voranzubringen.
Ja. Also ich fand tatsächlich jetzt von der Distanz den Honda am interessantesten, den Mini-Konkurrenten aus Japan, aber vielleicht auch, weil ich so eine immer noch währende Leidenschaft für kleine japanische Autos habe, auch wenn ich schon länger keins mehr fahre.
ja, ich hoffe auch, dass das Fahrzeug ja demnächst wirklich als Serienfahrzeug in bei den Händlern steht, und das werden wir uns dann sicherlich auch mal anschauen.
Mhm.
Genau, gut. Ja, ich denke, dann haben wir die Messe gut abgearbeitet hier. Also wie gesagt, es war echt sehr interessant. Werde auch sehen, dass ich nächstes Jahr wieder hinkomme, oder vielleicht können wir auch zu zweit dann dahin fahren.
Ja.
Dieses Jahr hat es ja leider nicht ganz geklappt, und dann werden wir da auch wieder drüber berichten. Und dann würde ich sagen,
ja, wie schon beim letzten Mal der Aufruf, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns oder kommentiert auf dem Blog generationstrom.com.
Genau, da werde ich auch noch einige Artikel zu manchen Fahrzeugen veröffentlichen. Ich habe schon einige geschrieben, also schaut da regelmäßig vorbei unter der Kategorie GIMS 2019, also Geneva International Motor Show 2019 ist die Abkürzung dafür. Da gibt es noch weitere Informationen zu den wichtigsten Fahrzeugen von der Messe aus meiner Sicht. Und ansonsten, wie gesagt, kommentiert ruhig, empfehlt unseren Podcast weiter, wenn er euch gefallen hat.
Genau, immer schön folgen, weiterempfehlen.
Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört.
Und gebt weiter Strom.
Bis dann, euer Markus.
Und euer Valentin.